Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. 2017 jährt sich zum 500. Mal der berühmte Thesenanschlag Martin Luthers, der zu seinem Bruch mit der Kirche führen sollte, aus dem dann der Protestantismus erwuchs. Es wird im Gedenkjahr sicher wieder viele Initiativen geben, die bestehende Unterschiede zwischen den Konfessionen in Lehre und Praxis gering achten und Ökumene gewissermaßen mit der Brechstange forcieren wollen. Wer aber Zukunft gestalten will, der darf die Vergangenheit nicht außer Acht lassen. Man sollte sich zunächst die Frage stellen, warum der Konflikt zwischen Martin Luther und der römischen Kirche so weit eskalieren konnte, dass es zur Spaltung der abendländischen Christenheit kam. Diese Konfliktgeschichte muss nicht nur theologisch aufgearbeitet werden. Auch die besonderen Umstände müssen analysiert werden, durch die einzelne Konflikte ausgelöst und gesteigert werden. Erst wenn die ursprünglichen Anliegen der beteiligten Personen wieder in den Blick kommen, lässt sich ein ökumenischer Weg vom Konflikt zu neuer Gemeinschaft bahnen. Um diese Konfliktgeschichte soll es heute gehen. Hören Sie den ersten Teil eines Vortrags des katholischen Theologen und Spirituals des Priesterseminars der Erzdiözese München und Freising, Dr. Andreas Schmidt. Zuvor jedoch noch ein wenig Musik aus der Zeit der Renaissance, nämlich das Kyrie aus der Missa Pange Lingua von Josquin des Prez.
Grüß Gott, liebe Brüder und Schwestern, und herzlich willkommen zu dieser Sendung über Ökumene. Ökumene heißt Streben nach Einheit der Christenheit. Die große Frage ist, was kann uns wirklich zusammenführen? Die Vorschläge heute sind vielfältig. Ökumene jetzt hieß eine Initiative aus dem Jahr 2012, die dafür plädierte, dass man einfach trotz der noch bestehenden Unterschiede die Kirchen organisatorisch zusammenführt. Doch was ist das für eine Einheit, wenn sie nicht inhaltlich im Glauben begründet ist? Ein weiterer Vorschlag heutzutage ist das Stichwort versöhnte Verschiedenheit. Wir lassen einfach den Status quo, die verschiedenen Kirchen, aber wir erkennen uns gegenseitig an als unterschiedliche Spielarten des Christseins. Aber ist das die Einheit, die Christus für seine Kirche wollte? Eine andere Perspektive finden wir bei der Lutherisch-Römisch-Katholischen Kommission für die Einheit der Christen. Sie hat im Blick auf das Reformationsgedenken im Jahr 2017 ein Schreiben herausgegeben mit dem Titel »Vom Konflikt zur Gemeinschaft«. Hier steckt schon eine Diagnose drin, was die Reformation war, nämlich ein Konflikt. Und hier wird auch das Ziel angegeben, nämlich diesen Konflikt zu bewältigen und wirklich wieder zur Gemeinschaft zu finden, zur Gemeinschaft im Glauben und zur vollen kirchlichen Gemeinschaft. So werden jetzt auch diese beiden Ökumene-Sendungen aufgebaut sein, diese beiden Teile. Jetzt im ersten Teil soll es darum gehen, wie ist dieser Konflikt verlaufen, wie ist es zur Spaltung gekommen, und der zweite Teil dann, wie könnte wieder eine solche Einheit hergestellt werden. Konflikte entstehen meist dadurch, dass man einander nicht versteht, dass man die Motive des anderen und auch die Worte und das Handeln falsch interpretiert. Und so entsteht ein Gegensatz, der sich immer weiter zuspitzt und verliert das Vertrauen in den anderen, und am Ende bricht man alle Brücken ab. So ist es geschehen damals im 16. Jahrhundert. Die Ereignisse haben sich hochgeschaukelt. 10 Jahre nach dem Beginn der Reformation blickt Erasmus von Rotterdam zurück, und er resümiert den Prozess so: Dieses ganze lutheranische Gewitter wurde aus harmlosen Anfängen immer heftiger. Die Dominikaner predigten in unkluger Weise die päpstlichen Ablässe. Luther stellte dagegen Thesen auf. Silvester, der Theologe des päpstlichen Hofes, antwortete unangemessen. Luther leistete umso schärferen Widerstand. Soweit Erasmus. Wenn man damals mehr aufeinander gehört, anders miteinander umgegangen hätte, wäre der Konflikt vielleicht ganz anders verlaufen. Heute können wir mit geschichtlichem Abstand auf diese Ereignisse schauen und können fragen, was waren die eigentlichen Anliegen der Konfliktparteien? Und trotz der geschichtlichen Verwerfungen ist vielleicht doch ein gemeinsames inhaltliches Fundament zu finden. Also jetzt im ersten Teil dieser Sendung, worum ging es Martin Luther und wie ist es dann auch zum Konflikt mit dem kirchlichen Amt gekommen? Die Theologie und die Frömmigkeit der Zeit Luthers war von der Sorge und oft auch von der Angst um das eigene Heil geprägt. Das zeigte sich unter anderem im Bereich des Bußsakraments. In Luthers Position floss seine eigene geistliche Erfahrung ein. Er hatte versucht, mit höchstem inneren Ernst sich auf dieses Sakrament vorzubereiten. Und die damalige Lehre sagte, man muss also sich bemühen um ein vollständiges Sündenbekenntnis und um eine vollkommene Reue. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich auch nicht sicher sein, ob man die Vergebung Gottes empfängt. Luther schreibt, das Wort von der Gerechtigkeit Gottes war ihm verhasst, bis er durch den Römerbrief ein neues Verständnis dieser Gerechtigkeit kennenlernte. Die aktive Gerechtigkeit Gottes, das heißt Gott, der den Sünder gerecht macht. Die Rechtfertigung wird dem Sünder aus Gnade geschenkt, das heißt ohne Vorleistung. Es kommt vor allem darauf an, an die mir geschenkte Vergebung zu glauben. Ich darf mich an diesem Verheißungswort Gottes festhalten. Ich soll nicht auf mich, auf mein unruhiges Gewissen schauen, auch nicht ständig danach fragen, ob ich jetzt ausreichend vorbereitet bin, sondern ich darf die Vergebung Gottes gläubig annehmen. Bei diesem reformatorischen Durchbruch von bedrückender Heilsangst zu vertrauensvoller Erlösungsgewissheit war also das Wort der Heiligen Schrift für Martin Luther von entscheidender Bedeutung. Es führte ihn von seiner quälenden Heilssorge zum Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit. Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus schaute Luther dann natürlich auch mit anderen Augen auf die Entwicklungen seiner Zeit. Er nahm besonders Anstoß an der Ablasskampagne von Albrecht von Brandenburg. Da wurden in vergröbernder und in marktschreierischer Weise Ablassbriefe verkauft. Mit dem Geld wollte Albrecht seine Schulden bei den Fuggern zurückzahlen und ein Teil floss auch in den Neubau der Peterskirche. Luther schrieb am 31. Oktober 1517 einen persönlichen Brief an Erzbischof Albrecht von Brandenburg mit der Bitte einzuschreiten, diese Missstände abzustellen. Und diesem Brief legte er seine berühmten 95 Thesen bei, die er auch an andere Bischöfe und Gelehrte verschickte. Mit ihnen wollte er zu einer Disputation einladen. Also es ist klar, was Luther vorhatte. Er wollte das Thema auf der akademischen Ebene angehen. Diese 95 Thesen sind kein Frontalangriff auf die Lehre der katholischen Kirche. Nein, es sind Thesen, die aufrütteln wollen, die auf Missstände aufmerksam machen wollen und die zur Diskussion provozieren wollten. In seinen Thesen mahnt Luther, das Evangelium ins Zentrum zu stellen, den Ablass geringer zu gewichten, als das in der damaligen kirchlichen Praxis der Fall war. Es ging unter anderem auch um die päpstliche Amtsvollmacht im Zusammenhang mit dem Ablass. Alles in allem kann man aus heutiger Perspektive sagen, Luther hat seinen Finger in eine echte Wunde seiner Zeit gelegt. Über einige Thesen konnte man diskutieren, aber dafür waren sie ja schließlich auch geschrieben. Der 31. Oktober 1517 gilt als Beginn der Reformation. Mit diesen Thesen kam ein Konflikt in Gang, der letztlich zur Spaltung der Christenheit führte. Wie konnte es dazu kommen? Wir schauen uns nun diese Konfliktgeschichte etwas näher an. Weniger jetzt die äußeren Ereignisse als die innere Konfliktdynamik. Schon bald nach seinen Ablassthesen wurde Luther heftig angegriffen. Er wurde in Rom wegen Häresieverdacht angezeigt. Der Dominikanertheologe Silvester Prierias wurde beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Das war die erste offizielle Antwort Roms auf Martin Luther. Sie war, wie Erasmus von Rotterdam noch milde urteilt, unangemessen. Silvester Prierias vertrat einen völlig übersteigerten Machtanspruch des päpstlichen Amtes und schon die Kritik an einer vom Papst gebilligten kirchlichen Praxis, also in diesem Fall der Ablasspredigt, galt ihm als Häresie. Dieses Schreiben Prierias war theologisch allerdings so schwach, dass es Luther eigentlich nicht wirklich ernst nahm. Er war der Überzeugung, dass er die rechte katholische Lehre auf seiner Seite hatte. Das Ereignis, das den weiteren Verlauf des Konflikts dann entscheidend geprägt hat, war die Begegnung von Martin Luther mit Kardinal Cajetan im Oktober 1518. Um den Verlauf dieser Begegnung besser zu verstehen, muss man auch ein wenig den politischen Hintergrund kennen. Es stand die Kaiserwahl an und Rom wollte auch den Kurfürsten Friedrich des Weisen auf seiner Seite haben bei dieser Wahl, also den Kurfürsten von Martin Luther, der auch die Universität in Wittenberg leitete. Und deswegen war Rom nicht daran interessiert, Luther als Heretiker zu verurteilen. Das wäre ein Affront gegen Friedrich den Weisen gewesen. Andererseits galten diese Thesen Martin Luthers zumindest zum Teil als inakzeptabel. Das heißt, die einzige politische Lösung war in dem Fall, dass Luther seine Thesen widerruft. Damit wurde also Kardinal Cajetan beauftragt. Luther freilich wusste davon nichts. Er wollte gern gehört werden und auch seine Thesen begründen. Cajetan bereitete sich einen ganzen Monat lang vor auf die Begegnung mit Martin Luther, schrieb 24 Traktate, fand auch viele Kritikpunkte. Aber er verlangte einen Widerruf nur in zwei Punkten. Das zeigt schon, dass er eigentlich Martin Luther entgegenkommen wollte, ja, dass er dieses Problem aus der Welt schaffen wollte. Der erste Punkt betraf den Ablass, der ursprüngliche Stein des Anstoßes, und der zweite Punkt betraf die Rolle des Glaubens beim Empfang des Bußsakramentes. Die Begegnung begann, schließlich kam es eben doch zu einer Diskussion. Beim Thema des Ablasses ging es bald nicht mehr um den Ablass selber, sondern um die Frage der päpstlichen Autorität generell. Luther kritisierte die inhaltliche Argumentation eines päpstlichen Lehrschreibens zum Ablass. Und Cajetan bestand auf dieser Vollmacht des Papstes, ja, verbindlich die Schrift auszulegen und die katholische Lehre zu verkünden. Luther war in diesem Punkt zum Nachgeben bereit. Er erklärte, unter bestimmten Umständen könnte man das Schreiben durchaus richtig verstehen. Der entscheidende Punkt für Martin Luther war der zweite. Er betraf das Herz seiner reformatorischen Erkenntnis, so wie er sie aus der Heiligen Schrift gewonnen hatte. Cajetan nahm nämlich Anstoß an der Behauptung Martin Luthers, dass für den rechten Empfang des Bußsakraments der Glaube notwendig sei, dass mir die Sünden vergeben sind. Dabei ging es nicht allgemein um die Frage, ob die Beichte Sünden vergibt. Das war natürlich auch für Cajetan klar. Es geht um die Frage, ob der Beichtende gewiss sein kann, dass mir jetzt wirklich vergeben ist. Und da sagte Cajetan, das kann man eigentlich nicht wissen, weil dass die Vergebung auch wirklich bei mir ankommt, von mir empfangen wird. Das hängt ja auch von meiner Vorbereitung ab. Das hängt von mir ab und ich weiß, kann meiner selbst nie ganz sicher sein. Das galt als anerkannter theologischer Satz und da hat Cajetan in gewisser Weise auch recht. Man kann seiner selbst nie wirklich ganz sicher sein. Aber hier ist ja auch der entscheidende Punkt. Hier lag die Seelennot des Mönches Martin Luther. Und er redet eigentlich von einer ganz anderen Perspektive. Nicht wie Cajetan von der theoretischen Erkenntnismöglichkeit des Menschen im Blick auf sich selbst, sondern er hat den Blick, die Perspektive von Gott her. Der Mensch soll eben gerade nicht auf sich schauen, weder auf seine Würdigkeit noch auf die Vollständigkeit seines Bekenntnisses oder die Qualität seiner Reue, also nicht auf sein subjektives Urteil über sich selbst, sondern er soll auf Gott schauen, er soll auf sein Wort vertrauen und dieses Handeln Gottes an sich selbst gläubig annehmen. Und von Gott her kann er dann auch der Vergebung seiner Sünden gewiss sein. Diesen Gedanken hatte übrigens Luther auch nicht nur im Römerbrief, sondern auch bei Bernhard von Clairvaux gefunden, wörtlich. Und umso mehr war er eigentlich davon überzeugt, dass er die rechte katholische Lehre da auf seiner Seite hatte. Wir könnten heute sagen, bei dieser Begegnung haben Luther und Cajetan aneinander vorbeigeredet. Die Positionen waren nicht von vornherein unvereinbar, sie gehen nur in unterschiedlicher Perspektive an die Frage heran. Dieser unterschiedlichen Hintergründe und Perspektiven war man sich nicht bewusst, da waren eben auch die Bedingungen dieser Begegnung nicht geeignet dafür. Man hat aneinander vorbeigeredet, man ist nicht zusammengekommen. Das Gespräch endete, ohne dass man also zu einer Lösung gekommen ist. Cajetan wollte dennoch zu einer diplomatischen Lösung kommen. Er sprach dann mit den Begleitern Luthers. Er wollte Luther nicht als Heretiker verurteilen. Er ließ Luther ausrichten, dass dieser zweite der beiden Streitpunkte, der Luther ja so wichtig war, dass der offen bleiben könnte und verlangte also nur in diesem ersten Punkt eine Anerkennung Luthers des päpstlichen Lehrschreibens zum Ablass. Dazu hatte sich Martin Luther ja eigentlich schon bereit erklärt. Allerdings schrieb dann Luther an Cajetan, dass er das päpstliche Schreiben doch nicht anerkennen könne, weil es zu wenig aus der Heiligen Schrift und zu viel aus der Scholastik heraus argumentierte. Und weil er dann Angst hatte vor härteren Maßnahmen aus Rom, verließ er Augsburg zusammen mit seinen Begleitern. Damit war die Chance zur gütlichen Einigung vertan. Wir können uns heute natürlich fragen, warum nahm Luther die so weit ausgestreckte Hand Cajetans nicht an? Am Ende war wohl entscheidend, wie die Autorität des Papstes ihm gegenüber geltend gemacht wurde, ihm und der Heiligen Schrift gegenüber. Was Luther fürchtete, war eine schrankenlose, nicht mehr am Evangelium orientierte Machtausübung des Papstes. Diese Befürchtung war erst geweckt worden durch dieses Schreiben des Prierias und schließlich durch die Begegnung mit Kardinal Cajetan noch verstärkt worden. Eine kirchliche Autorität, die sich über die Heilige Schrift stellt, die maßte sich in den Augen Luthers an, sich selbst an die Stelle Gottes zu setzen. Die Machtansprüche des Papstes, wie sie teilweise theoretisch formuliert wurden und wie sie Luther auch an sich selbst erfuhr, die nährten in ihm einen Verdacht, der sich immer mehr zu einer Gewissheit verfestigte. Nämlich, dass der Papst so eine absolute Vollmacht für sich in Anspruch nahm, wie sie eigentlich nur Gott zukam. Und so kam Luther auf einen sehr folgenschweren Gedanken, nämlich, dass der Papst selbst der Antichrist sein könnte. Wie kommt es dazu? Im 2. Thessalonicher Brief 2,4 findet sich eine Stelle vom Antichristen, wo es heißt, dass er sich über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, so sehr erhebt, dass er sich selbst als Gott ausgibt. Der Gedanke, dass dieser Antichrist in Rom selbst sitzen könnte, das war ein Gedanke, den es schon im Mittelalter gab, den hat Luther nicht erfunden. Aber durch die Erfahrungen, die Luther gemacht hat, kam in ihm immer mehr dieser Gedanke auf. Also das hatte einen theologischen Grund, aber eben auch einen menschlichen Grund. Man muss auch auf die menschliche Seite dieses Konflikts achten. Luthers Hoffnung auf den Papst war bitter enttäuscht worden. Zu Anfang hat er immer noch gedacht, er hat die rechte katholische Meinung auf seiner Seite und der Papst würde ihn letztlich verteidigen. Er dachte, es ist nur ein Kampf gegen einzelne Theologen der römischen Kurie. Nach der Begegnung mit Cajetan wurde ihm langsam klar, dass er eigentlich gegen die gesamte katholische Hierarchie und auch gegen den Papst stand. Und so verschwand sein Vertrauen in den Papst immer mehr. Es zerbrach. Und damit auch das Interesse an einer konstruktiven Konfliktlösung. Wenn man diesen ganzen Prozess bis dahin ein wenig anschaut im Licht der modernen Konfliktforschung, dann kann man erstaunliche Parallelen feststellen zu dem, was heute als Konflikteskalation bezeichnet wird. Friedrich Glasl hat ein Standardwerk zur Konfliktdynamik geschrieben. In seinem Konzept gibt es 9 Stufen. Die 5. Stufe charakterisiert er folgendermaßen. In dieser Phase erleben die Parteien den Gegensatz jetzt als einen von Himmel und Hölle, von Engel und Teufel. Das Feindbild nimmt dämonische Züge an. Und damit verschärft sich der Konflikt weiterhin. Er wird totalisiert. Zwischen den Konfliktparteien ist ein grundlegender Vertrauensbruch aufgetreten. Soweit Friedrich Glasl. Man sieht, diese moderne Beschreibung trifft exakt das, was damals passiert ist. Die kirchenpolitischen Entwicklungen, wie sie dann weitergingen, bis hin zum endgültigen Bruch mit Rom, die waren eigentlich unvermeidbar, sobald dieser Punkt erreicht war, dieser Vertrauensbruch. Denn wenn es ja so ist, dass tatsächlich im Papst die Gottwidrigkeit selbst am Werk ist, ja, dann darf man ja gar nicht gemeinsame Sache machen mit der Papstkirche, da eine Aussöhnung zu suchen, hieße ja, gemeinsame Sache mit dem Teufel selbst zu machen. Das war also der entscheidende Wendepunkt in den geschichtlichen Entwicklungen, aber auch in der Theologie Luthers. Man kann sozusagen eine reformatorische Theologie vor und eine reformatorische Theologie nach dieser Konflikteskalation unterscheiden. Luther blieb wohl seinen theologischen Einsichten treu, aber diese Konflikteskalation führte dazu, dass er sich immer mehr vom kirchlichen Amt entfernte. Man kann das recht gut zeigen an einer Schrift, die noch vor der Begegnung mit Cajetan entstanden ist, die sogenannten Resolutiones, das sind Erklärungen zu den Ablassthesen. Da heißt es in der 7. These, die Luther aufgestellt hat, Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen. Die klingt so katholisch, dass selbst der mehr als päpstliche Prierias nichts daran auszusetzen hatte. In den Resolutiones, in diesen Erklärungen, die er im etwa Mai 1518 schrieb, da sagt er, die Gewissheit bei der Vergebung soll sich in keiner Weise auf den Priester oder seine Vollmacht gründen, sondern auf das Wort Christi. Das lässt aufhorchen. Was führt Luther zu dieser Aussage? Nichts anderes als ein Grundanliegen, nämlich die Hindernisse zu entfernen, die den Beichtenden daran zweifeln lassen könnten, wirklich die Vergebung Gottes empfangen zu haben. Man spekulierte nämlich damals auch, ob der Priester irren könnte, also wenn er die Disposition des Pönitenten falsch einschätzte oder wenn er die Absolution leichtfertig erteilte. Und dann ist eben die Vergebung auch nicht gültig. Und die Lösung lag für Martin Luther wieder darin, eben nicht auf die Person des Priesters zu schauen, sondern auf das Wort Christi, das er ausspricht, diesem Wort zu vertrauen. Also es geht Luther am Anfang überhaupt nicht um eine Relativierung des kirchlichen Amtes oder der kirchlichen Bußpraxis. Wie die These 7 sagt, für ihn war es selbstverständlich, dass man bei einem geweihten Priester beichtet. Aber dann, als eben dieser Vertrauensbruch eingetreten war, ja, und als Luther sich auch innerlich mehr und mehr vom kirchlichen Amt entfernte, dann veränderte sich etwas. Wenn das Entscheidende allein im Glauben an das Wort Christi geschieht, dann ist es eben nicht mehr so entscheidend, wer dieses Wort ausspricht. Und wenn für Luther vor dem Konflikt klar war, dass man bei einem geweihten Priester beichtet, dann hat er nach diesem Vertrauensbruch gesagt, nein, das ist nicht mehr das Entscheidende, sondern eigentlich kann jeder Christ dieses Absolutionswort aussprechen und das Entscheidende ist einzig, dass man an dieses Wort Christi dann auch glaubt. Damit beginnt Luther natürlich dann den Boden der amtlich verfassten und auch sakramental verfassten Kirche zu verlassen. Denn wenn das zentrale Prinzip der Rechtfertigung durch Glauben aus seiner Einbindung in das herkömmliche Kirchen- und Sakramentsverständnis gelöst wird, dann wird es für Luther gleichsam zu archimedischen Punkt, an dem er das ganze kirchliche System seiner Zeit aus den Angeln heben kann. Wenn das allein Entscheidende der Glaube an das Wort ist, dann braucht es letztlich keine geweihten Amtsträger mehr, die dieses Wort zusprechen. Und auch die Sakramente sind zumindest zweitrangig. Die Kirche ist dann nicht mehr auch die amtlich verfasste Organisation, sondern vor allem die Gemeinschaft derer, die an das Wort glauben. Diese Isolation des Prinzips Rechtfertigung durch Glauben aus dem Gesamtkontext des kirchlichen Lebens war zum Zeitpunkt der Abfassung der Resolution ist noch nicht vollzogen. Das zeigt, dass so die reformatorische Theologie, die ursprünglichen Einsichten Luthers eigentlich durchaus bestehen könnten im Rahmen auch der amtlich, der sakramental verfassten Kirche. Auch das ist eine wichtige Botschaft für heute. Erst dann dieser eskalierende Konflikt machte die Trennung von der amtlichen Kirche unabwendbar. Und so war Luther eben auch gezwungen, ein anderes Konzept von Amt und von Kirche zu entwickeln. Und daran hängen tatsächlich alle aktuellen ökumenischen Probleme. Das ist der Grund, warum es auch bis heute keine Kanzel- und Eucharistiegemeinschaft gibt, ja, weil es eine mangelnde Einheit im kirchlichen Amtsverständnis und auch Sakramentenverständnis gibt. Halten wir also das Ergebnis unserer Überlegungen fest für diesen ersten Teil. Der Weg in die Trennung war ein komplexer Prozess. Es gab natürlich theologische Fragen, aber es spielte auch die menschliche Konfliktdynamik eine Rolle, die sich immer weiter aufgeschaukelt hat. Wir können heute sagen, diese genuin geistliche Neuentdeckung Luthers oder auch Wiederentdeckung des genuin katholischen, so hat es der ökumenische Theologe Josef Lorz gesagt, das ist etwas, was wir heute gemeinsam auch als Fundament unseres Glaubens schätzen können. Die Barmherzigkeit Gottes wird uns ohne Vorleistung geschenkt. Das ist ja der Kern auch der frohen Botschaft, wie auch das evangelische Bekenntnis zu Recht sagt, diese Rechtfertigung durch den Glauben, allein aus Gnade, ja, das ist wirklich die frohe Botschaft von der umsonst geschenkten Barmherzigkeit Gottes. Und das sagt auch dieses schon erwähnte Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft. Zitat, nüchterne Analysen haben gezeigt, dass nicht die Kerngedanken der Reformation, wie zum Beispiel die Rechtfertigungslehre, zur Spaltung der Kirche führten, sondern vielmehr Luthers Kritik an der Verfassung der Kirche seiner Zeit. Die Spaltung der Christenheit war das traurige Ergebnis eines Konflikts mit der kirchlichen Autorität, der unglücklich verlaufen ist. Wenn wir so schauen auf die damaligen Ereignisse, dann können wir eben heute versuchen, diese Konfliktpunkte besser zu verstehen, ja, mehr zu fragen, was hat der andere wirklich gemeint und ja, ist es nicht doch aus einer anderen Perspektive heraus doch vereinbar mit dem, was auch wir glauben. Man kann die berechtigten Anliegen sehen und man kann auch sehen, wo dann der Konflikt eskaliert ist, ja, wo es dann sich so radikalisiert hat, dass dann die Positionen tatsächlich kontradiktorisch sind, also nicht mehr zusammenpassen. Aber man muss eben auch heute vielleicht nicht mehr so weit gehen, sondern man kann schauen, ja, wir gehen zurück auf die ursprünglichen Anliegen und wir können dann auch sehen, wie können wir da zu einer neuen gemeinsamen Basis kommen. Wir werden also im nächsten Teil dann versuchen, was schon erreicht worden ist, ja, wie man auch genau diesen Weg schon beschritten hat, sogenannten differenzierten Konsens zu finden, also ja, wie jeder in seiner Art erklärt, wie er die Dinge sieht und wo man dann doch sagt, doch, hier wird für uns ein gemeinsamer Konsens sichtbar und wir werden dann besonders auch die Punkte anschauen, wo heute noch kein Konsens besteht und auch fragen, wie man da vielleicht auch neu zueinander finden könnte. So bedanke ich mich für Ihr Zuhören, für diesen ersten Teil, für Ihr Mitdenken, auch für Ihr persönliches Engagement in diesem Bereich, für Ihr Gebet und freue mich, wenn Sie dann auch im zweiten Teil wieder mit dabei sind.
Soweit also der erste Teil eines Vortrags von Spiritual Dr. Andreas Schmidt über die Reformation als Konfliktgeschehen. Wir werden im Laufe des Jahres noch einmal auf dieses wichtige Thema zurückkommen. Die beste Art der Ökumene ist wahrscheinlich, seinen christlichen Glauben authentisch zu leben. Kirche in Not bietet hierfür eine Reihe von Materialien für ein aktives Glaubensleben an, darunter auch einen Glaubenskompass Ökumene. Sie können diese Informationsschrift unentgeltlich beim Hilfswerk bestellen, zum Beispiel im Internet unter www.kirche-in-not.de. Wie Sie wissen, engagiert sich Kirche in Not auf Bitten von Papst Johannes Paul II. Besonders in der Ökumene mit der russisch-orthodoxen Kirche und der Präsident des päpstlichen Einheitsrates, Kardinal Kurt Koch, hat diesen Einsatz von Kirche in Not kürzlich noch einmal deutlich hervorgehoben und gelobt. Sie können über diese Arbeit ebenfalls unentgeltlich eine DVD bestellen, wenden Sie sich einfach an Ihr Kirche in Not Landesbüro. Das war's dann für heute und ich verabschiede mich noch einmal mit Musik, noch einmal von Josquin Desprez. Sie hören das Ave Maria. Ich bin Volker Niggewöhner, Ihnen allen eine gute Zeit und viel Segen. Ade und bis zum nächsten Mal bei Weltkirche aktuell.